Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen
Jan, hallo.
Ich kann leider noch nicht sagen, mit dem Erholten, ne? Wobei das Witzige ist, ja, wir nehmen ja diese Folge schon mal auf, weil du ja quasi nächste Woche
im Urlaub bist.
Und du bist dann quasi gerade schon wieder zurück.
Ja.
Ja, also eigentlich bist du jetzt schon erholt.
Warte mal, ich bin jetzt eigentlich so vor 2 Stunden, glaube ich, wieder gelandet.
Genau, das heißt, du musst dir jetzt eigentlich vorstellen, dass du jetzt erholt bist.
Ja, boah, ich bin so erholt. Und
genau, der erholte Jan
braunig geworden ist zurück.
Guck mal hier.
Fantastisch.
Boah. Auf, da ist kein Mattenpilz, ne? So.
Ja. Ach stimmt, mit dem Tattoo. Ne? Ich habe so ein kleines Tattoo auf dem linken Arm und irgendwann meinte Dom mal so, ist das Pilz? Weil das ist halt ein rotes Tattoo und er dachte, ja. Also, nee.
Genau, ich bin ja der Putzfimmel, ne, der Pingel. Ja.
Boah, obwohl ich bin da auch so penibel geworden, ey. Das ist wirklich so, jedes Mal, nachdem ich irgendwas auf einer Matte trainiere, wird mit, ich habe spezielle Seife für sowas, ich bin da richtig penibel geworden. Mhm. Lange Klamotten beim Training und so.
Der geht in so eine ABC-Abspritzanlage, wie nach einer Kontamination bei Fallout, ne?
Ja, wie bei, wie bei Monster AG.
Ja.
diese gelb kostümierten Viecher auf einen draufschleusen.
Yeah.
Hammer. Das mache ich ab sofort.
Ja, nachdem wir jetzt in der letzten Folge ja so ordentlich Knallgas gegeben
haben, nur eine Frage beantwortet haben.
Ja, genau. Und am Anfang war ein Intro. Wir haben jetzt natürlich noch gar keine Reaktionen darauf. Die können wir natürlich noch gar nicht bearbeiten, weil...
Die waren bestimmt super und wir danken euch für die tolle Rückmeldung.
Die gibt's dann in der nächsten Sendung, wenn der Jan wieder da ist. Genau. Deswegen fangen wir ja heute einfach mal an und arbeiten mal brav unsere Fragen ab. Wir haben ja irgendwie so gefühlte 12 Fragen, aber haben letztes Mal nur eine gemacht. Ich weiß nicht. Irgendwie hatten wir so ein Mitteilungsbedürfnis.
Ach, trotzdem eine gute Folge.
Ich fand's ja auch gut, auf jeden Fall. Okay, fangen wir einfach an. Ne? Denkt ihr, dass sich der Sicherheitsanspruch von Menschen in verschiedenen Altersgruppen, 18 bis 64, keine Ahnung, wie es auf die Zahl kommt, unterscheidet und wenn ja, wie?
Kurze Frage, nur damit wir über dasselbe Ding sprechen. Heißt Sicherheitsanspruch, dass Leute mit, sagen wir mal, genau 35 auf einmal keinen Bock mehr haben, sich selber sicher zu wiegen? Oder glaubst du, es geht mehr darum, das, was den Leuten passiert oder was ihnen passieren kann und dementsprechend eben, was die Leute für sich als Anspruch in ihrem Leben haben?
Meinst du, die Sicherheitsgefühl, ob sich das vielleicht auch verändert?
Und ja,
ob sich dann der Anspruch verändert aufgrund der Gefühlslage?
Genau, so hör mal, jetzt bin ich hier, keine Ahnung, nenn irgendeine arbiträre Zahl, 45, jetzt will mich sicher eh keiner mehr mit mir kloppen. Ist das auch mit Sicherheitsanspruch gemeint oder geht es eher darum, okay, ich habe ein anderes Bedürfnis, weil gerade die Art und Weise, wie ich unsicher sein kann, verändert sich zwischen 18 und 64?
Ja, ich glaube Letzteres. Okay. Also der Punkt ist einfach der, weil dieses Sicherheitsgefühl verändert sich halt unglaublich. Und die Frage ist halt immer, wie bist du halt groß geworden? Ja, und ich glaube ja eh, die Natur hat ja eh was dabei gedacht, dass man in jungen Jahren eh weniger nachdenkt, ne, über viele Dinge. Weil wenn du schon so pessimistisch wärst wie eine Person mit Anfang 60, ja, das soll nicht heißen, dass jede Person ab 60 pessimistisch ist, aber wenn du dann vom Leben schon so viel mitgemacht hast und erlebt hast und du einfach genervt bist und einfach auch bei jedem Ding, was irgendwie auch neu erscheint, denkst, boah, das Jahr wird ja jetzt schon mindestens schon 2-mal oder 3-mal in meinem Leben, das ist auch nicht wirklich neu, was da gerade passiert. Wenn du so eine Einstellung halt hättest zwischen 0 und ich sag mal 25, ich glaube, dann hätten wir eine krasse, dann hätten wir nicht so viele Menschen auf diesem Planeten und wir hätten auch keinen wirklichen Fortschritt gehabt. So, ich glaube,
wie du willst mir sagen, das wird nicht besser?
Genau. Ja, man muss, glaube ich, das ist, glaube ich, der Vorteil der Jugend, dass man einfach so ans Gute glaubt, ja, und dass man so dieses Ding, ja, hätte noch immer Jyoti Jange, ne?
So. Es hält noch immer gut.
Wobei ich muss dazu sagen, ich habe jetzt in letzter Zeit auch öfters einfach Männer kennengelernt, so ab 50 Aha. aufwärts. Die,
wo lernst du so Männer kennen? Erzähl mal.
die halt anfangen, merken, dass so langsam, jetzt nicht so krass wie bei meinem Opa, der 1932 geboren worden ist, aber trotzdem sich so der körperliche Verfall so langsam einstellt einfach. Dass man halt nicht mehr so frisch ist wie Jan jetzt mit seinen 25, der jetzt gerade so auf dem Höhepunkt ist.
Und ich wollte gerade sagen, du sagst das so oft, sondern so, ab jetzt geht's nur noch bergab.
Ja, jetzt geht's runter, mein Lieber. Und deine Zellteilung hat sich schon halbiert. Naja, auf jeden Fall, der Punkt ist wirklich der, so, und dann merken die so, boah, ich bin ja immer weniger wehrfähig, ja. Und dass man dann auch so ein bisschen dieser Sicherheitsanspruch, man hat natürlich auch irgendwie viel mehr zu verlieren, als wenn man jetzt 18 ist. Weißt du, was ich meine? Ja. So dieses Ding, also ich will jetzt nicht meinen, dass jetzt jeder 18-Jährige nicht großartig drüber nachdenkt, aber ganz ehrlich, wenn du 18 bist, was hast du denn zu verlieren? Ja, dein Leben. Okay, das ist schon hart, ja, ein harter Einsatz, wenn du all in gehst. Aber wenn du jetzt 60 bist, ja, oder du bist 40 und jetzt hast du Familie, Frau, Kinder, da hast deine drei Haustiere, du bezahlst dein Haus ab, dreimal im Jahr in Urlaub fahren, du hast ja viel mehr Verantwortung als nur noch für dich, du hast viel mehr, wie ich schon sagte, viel mehr zu verlieren. Weißt du, was ich meine? Und vorausgesetzt, du hast dann mit Anfang 40, Anfang 50, hast du dann so eine solche Lebensumstände. Ne? Aber ich glaube, dann verändert sich dann auch so dieser Sicherheitsanspruch und auch so das persönliche Sicherheitsgefühl. Weil, wenn du dann, wie gesagt, das haben mir dann auch diese Herren da bestätigt, zwischen 50 und 60, dass sich halt unglaublich viel verändert, ja. Und dass sie halt jetzt auch teilweise wieder anfangen und ein bisschen mit Krafttraining, weil sie jetzt letztens auch dann diese österreichische Studie rumging, wo dann hieß so, ey Leute, fang spätestens mit 40, Mitte 40 mit Krafttraining an.
Und ja, gezielt wirklich auch gezielt mit Gewichte
mit hochheben
und nicht einfach nur joggen.
Richtig, ja. Weil das einfach auch im Alter sich positiv auswirkt auf dich, auf deinen Körper, auf deine Gesundheit und so weiter. Ne, jetzt bitte nicht anfangen zu stoffen wie Markus Röhl. Aber weil einfach die Herren jetzt sagen, zwischen 50 und 60, boah, irgendwie so, ich habe gemerkt, irgendwie so meine Wehrfähigkeit lässt nach. Okay, die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch wirklich in eine unangenehme Situation komme, hat sich auch auf der einen Seite gemindert, aber trotzdem fahre ich halt so einen kleinen Film und habe da halt schon so meine Sicherheitsbedenken, ja, so, und möchte halt nicht irgendwie das Opfer von Gewalt werden, so. Also ich glaube, dass dann da schon mal so die größte Kluft ist.
Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Gewalt, die ich mit 18, 19, 20 abbekomme, wo es halt wirklich oftmals einfach darum geht, sich irgendwie zu kloppen. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, das ist schon fast eher, ich messe mich mit irgendjemandem. Und dann hast du halt eher so, also ich meine, welchen Grund hast du, einen, keine Ahnung, Anfang 60-jährigen Mann anzugehen? Normalerweise ist es dann wahrscheinlich eher ein Überfallszenario.
Ja,
das ist so das, eigentlich, was ich mir davor.
Und wenn dann, Entschuldigung, sag gleich weiter, red gleich weiter, sag gleich weiter.
Sag gleich weiter, Junge.
Ihr merkt schon, dass wir schon eine Stunde 20 hinter uns haben. Der Punkt ist der, wenn dann der 60-Jährige dann aber nicht die Ego-Nummer fährt, ja, und macht, fährt dann irgend so einen Charles Bronson-Film und meint jetzt, ihr könnt jetzt nochmal den Dicken machen, ja, wie Liam Neeson in 96 Stunden. Leute, ganz ehrlich, ich würde auch glatt behaupten, wenn ihr in so ein Überfallszenario reinkommt, wenn ihr alles rausrückt, wird euch auch nicht weiter was passieren, solange ihr jetzt nicht meint, ihr müsstet da den Dicken spielen. Ne? So,
ja, manchmal ist es aber auch irgendwie auf einer Ermächtigungsgeschichte.
Manchmal können auch Dinge schief gehen, vollkommen klar. Aber ja, jetzt sag mal weiter.
Auf jeden Fall, meine Erwartungshaltung wäre halt auch, dass die Form der Gewalt sich verändert, weil da kommen wir wieder an dieses kategorische, das sind Kriminelle und das hier sind Leute, die sich nicht ernst genommen fühlen, was wir ja ganz gerne bei anderen Selbstschutzprogrammen hier und da mal gesehen haben.
Ach ja, diese,
genau.
Und wer brüllt, meint es nicht ernst.
Genau, und da kommst du ganz klar an den Punkt, wo du merkst, okay, ein 18-Jähriger, der brüllt, hat durchaus vielleicht auch einfach Bock, sich mit dir zu ballern, und dann wird halt auch vorher mal ein bisschen gebrüllt, ne, passiert. Während du halt in deinen, also mit fortgeschrittenem Alter wird, glaube ich, auch eher davon ausgegangen, dass man dir etwas abnehmen kann. Das heißt, ich kann mir einfach vorstellen, dass so das Ding ist von wegen, okay, die Person hatte ein Leben oder hat einfach deutlich mehr Zeit gehabt, um was anzuhorten. Einen 18-Jährigen raube ich jetzt vielleicht mal für sein Handy aus oder so, ne? Aber da erwarte ich jetzt nicht viel zu bekommen. Einem 18-Jährigen werde ich jetzt keine Rolex abziehen. Mhm. Ne? Das ist, glaube ich, so der Gedanke dabei. Und ich glaube, dass da sich auch einfach die Form der Gewalt ein bisschen unterscheidet, weil welchen Grund hätte ich, jemanden mit Anfang 60 wegzupflastern, wenn er mir gibt, was ich eigentlich haben möchte? Ich glaube, das ist das, was du gerade meintest. Während ich halt bei einem 19-Jährigen vielleicht das Gefühl habe, so, weißt du was, ich will gar nichts von dir, ich will dich einfach nur jetzt gerade hier mal ein bisschen runterdeckeln, weil dich sehe ich als Konkurrenten. Jemand mit 60 sehe ich nicht als Konkurrenten. Das ist, der macht was ganz anderes. Und da gibt's ja auch manchmal diesen interessanten Effekt, dass gewisse Jungs, die dann so ein bisschen Pöbel durch die Gegend ziehen, jemanden mit, sagen wir mal, Anfang 50, Mitte 50 drüber, da doch durchaus nochmal ernster nehmen, wenn der ein Machtwort spricht. Von wegen so, Jungs, ne, so, hier ist gerade eine Grenze, guckt ihr, so schämt ihr euch nicht. Wenn ich das machen würde, wird das anders ankommen, glaube ich. Mhm. Und das kann nochmal einen Unterschied auch machen, allein auf der Art und Weise, wie betrachtet mich ein potenzieller Täter auch, ne? Und ich glaube schon, dass es da auch in der Art und Weise, welchen gefährlichen Situationen kann ich überhaupt begegnen, macht einen Unterschied, je nachdem, wie alt ich bin, wie ich auftrete, vielleicht auch, was ich anhabe, ne, diese ganzen Faktoren spielen damit rein. Und deswegen glaube ich schon, als 18-Jähriger kann ich noch mehr einen Kampfsport machen. Später sollte ich gucken, dass ich es möglichst kurz halte und möglichst schnell jemanden weggepflastert bekomme.
Ja.
Da kennst du auch dieses geile Video, wo dieser Typ irgendwie jemanden anspuckt im Aufzug und dann dieser ältere Brite, der aber offensichtlich noch einen Weltkrieg mitgemacht hat, auf einmal anfängt, ihn einfach nur zu komplett boxen, zu breit zu hauen.
Ja, ja, so, das war halt zur Covid-Zeit, wo er zu dem einen Typen, glaube ich, gesagt hat, hier, möchte bitte eine Maske anziehen oder so. Und dann meinte doch der Typ so, nee, mach ich nicht, und hustet den so an oder spuckt den oder so an und der kloppt den da zu Brei. Ja, fand ich auch in Ordnung.
Ja, ja, also auf jeden Fall Frage beantwortet, glaube ich.
Ja, aber wie gesagt, es ändert sich auf jeden Fall. Vollkommen klar. Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte, das, was du gerade gesagt hast, aber auch dieser Punkt mit dem, man hat viel mehr zu verlieren, man macht sich viel mehr Gedanken im Alter.
Man wird auch paranoider wahrscheinlich. Ja.
Ja, genau. Einfach, weil man halt vielleicht auch unterschwellig einfach merkt, fuck, meine ganzen Kräfte schwinden so langsam dahin. Ne? Es ist einfach so. Ja, alt werden ist halt in Bezug auf dessen einfach scheiße, muss ich ganz klar sagen. Ja, ist so. Ganz ehrlich, guck mal, ich sehe das ja jetzt auch bei meinem Hündchen zu Hause. Ne? Der ist jetzt der Bullmastiff, ja. Ey, ganz ehrlich, der hatte früher, dem sein Nacken war früher 50% breiter als jetzt. Ja, der verfällt quasi, seine ganzen Muskeln gehen zurück, ja, der wird immer klappriger, ja, der kriegt natürlich das beste Futter, der kriegt die Bewegung, die er braucht, aber dieser Verfall, ja, ist halt einfach krass. So, und das ist einfach so. Ich kann mir da vorstellen, dass man sich da einfach im Alter dann auch, gut, diesen Zustand, den jetzt mein Hund erreicht hat, der ist jetzt quasi umgerechnet, ich weiß nicht, der ist jetzt 10,5, das ist ja jetzt wahrscheinlich irgendwas um die 80. Das ist natürlich eine andere Baustelle, als wenn man 50 oder 60 ist, aber man merkt das einfach. Und du merkst auch, wie das Hündchen, ne, noch anhänglicher wird als früher. Also dieses Ding, wenn irgendwas ist, dann ist das nicht so wie früher, so nach dem Motto, oh, da ist was passiert, ich bin ready, sondern, oh, da ist was passiert, machen die anderen was. Ja, also früher musste man ihm quasi, wenn er vor einem stand, musste man ihm quasi sagen, geh hinter mich, ja, und heutzutage steht er schon hinter einem. So, es ist einfach so, ja. Gut, ihr Lieben, dann zweite Frage. Würdet ihr sagen, dass euer persönlicher Sicherheitsansatz eher auf Prävention oder auf physische Selbstverteidigung setzt? Ja, das haben wir also, ich weiß nicht, durch die Blumen schon so ein paar Mal beantwortet. Ich bin der Meinung, Prävention ist unglaublich wichtig, um aber vernünftig zu präventieren zu können und vor allem vernünftig deeskalieren zu können, falls es denn dazu kommt, und eine gewisse Ruhe zu bewahren und auch um vielleicht eine gewisse Ausstrahlung zu haben, die jetzt nicht provozierend ist, aber die einfach wehrhaft schon mal wirkt. Ja, ich meine, ganz ehrlich, ein Igel greift man auch nicht an, wenn er die Stacheln zeigt. Dann bietet es sich auch an, sich auch mit der physischen Seite der Selbstverteidigung auseinanderzusetzen, mit der eigenen Fitness, mit den eigenen auch kämpferischen Skills, weil das einfach entsprechend auch ausstrahlt. Nicht, dass es jetzt provoziert, aber einfach, man geht anders, man bewegt sich anders. Ich habe das letztens gehabt, Lehrerfortbildung, 20 Lehrer, alle 20, also waren insgesamt 220 Lehrer, aber jetzt mal ein Beispiel, so aus diesem Pulk von Menschen, den ich da über Wochen hinweg ausgebildet habe, weitergebildet habe. Da meinte er nachher zum Schluss, als wir dann so gesprochen haben, wie war denn das Ganze, da meinte eine Lehrerin, die dabei war, boah, ey, Leute, wisst ihr was? Als wir das Ganze vor 5 Stunden gestartet haben und als wir vor 2 Stunden mit den körperlichen Dingen gestartet haben, standet ihr alle so wie so ein Schluck Wasser in der Kurve da, ne? So. Und dann habt ihr mal angefangen, jetzt mal so ein bisschen mit diesem Clinchen, was ist, wenn ich gedrückt und geschoben werde, und ihr habt selber ein bisschen geclincht, so in diesem pädagogischen Kontext und so weiter. Guckt mal, wie ihr alle da steht, ja? Ihr habt alle die Schultern zurück, ihr habt die Brust raus, den Bauch rein, ihr steht alle gerade, ihr steht auch alle ein bisschen breiter, ihr steht nicht mehr über Kreuz mit dem Bein, guck mal. Und alle gucken so an sich runter, gucken sich gegenseitig an und meinen so, wow, das hat sich echt schon was verändert. Das heißt jetzt nicht, dass du die, was weiß ich, über die Ostukraine abwerfen kannst und die regeln das jetzt mit den Russen, ja, um Gottes Willen. Der Punkt ist nur der, man merkt einfach so, wenn man jetzt mal 2 Stunden lang, und für viele war es das erste Mal, einfach mal so körperlich was gemacht hat, das macht was mit einem. So, und wenn man das dann mal über Monate hinweg macht, bekommt man einfach eine ganz andere Ausstrahlung, eine andere Körpersprache. So, und das ist einfach der Punkt. Deswegen ist für mich beides wichtig. Einmal das Präventive, aber auch die physische Selbstverteidigung. Der Punkt ist halt nur der, es sollte halt nicht nur die physische Selbstverteidigung sein, ne? Also, weil dann kannst du auch zum Kampfsport gehen. Ganz klar. Dann kannst du da rein einen Kampfsport machen, ja. Dann hast du aber die Prävention nicht, du hast das ganze Mindset in Bezug auf Selbstverteidigung nicht, du hast die Kommunikation nicht und so weiter. Also alles, was vorher passiert, vor dem eigentlichen Kampf, bevor du in deinen Ring kletterst, hast du alles nicht. So, und das ist der Punkt. Beziehungsweise auf der Straße dann alles, was passiert, bevor du dann irgendwie dich auf der Straße prügelst oder wehren musst. Diese Phase hast du halt im Kampfsport nicht. So, und deswegen, in meinen Augen sollte es 50-50 ausmachen, aber ist halt auch nicht immer möglich, weil die Leute wollen halt Spiel, Spaß und Spannung haben nach 8 Stunden Arbeit und wollen dann, wie wir letztens schon gesagt haben, dann nicht auch noch hier eine Stunde Psychofick haben, um ihr Mindset oder ihr theoretisches Grundwissen zu verarbeiten. Aber dafür haben wir dann halt, wir gehen halt auch drauf ein im Training, ganz klar, aber dafür haben wir dann halt auch unsere Self-Defense Box Academy, wo die Leute halt dann auch zu Hause sich einfach hinsetzen können sich da dann auch nochmal explizit mit den theoretischen und Präventionsdingen beschäftigen. So. Ja. Ich glaube, Jan möchte gar nichts mehr sagen. Ich glaube, ja. Ich habe alles gemacht.
Ich glaube auch, das ist eigentlich sehr umfassend gewesen.
Ja.
Also wie gesagt, es ist halt eigentlich eher das Thema, dass hier im Unterricht tatsächlich mehr physisch gemacht wird, aber ich immer gucke, dass ich auch, also kann ich jetzt von meinem Training mehr reden, weil ich das halt einfach am meisten mitbekomme.
Komisch.
Seltsam, ne?
Dass du aber einen Kontext herstellst zu dem, was auf der Straße passiert. Genau,
also ich bette das immer ein und auch stelle da am Ende auch immer nochmal gerne die Frage, hey, ergibt das für euch Sinn, wie das straßenrelevant ist, ne, was wir heute gemacht haben? Weil es ist jetzt vielleicht, wir haben jetzt was durchgesprochen, aber, ne? Und solche Sachen baue ich ganz gerne noch irgendwie am Rande ein, dass man hier und da mal drüber spricht, hey, übrigens, das und das sind zum Beispiel sehr, sehr gute Giveaways für Waffenzug oder irgendwie so Geschichten. Dann, da kannst du immer so ein bisschen darauf eingehen, aber normalerweise ist es auch so, dass ich den Eindruck habe, wenn du den Leuten schon mal sehr viel Selbstbewusstsein mit den physischen Elementen mitgibst, dann fällt es ihnen auch leichter, nüchtern zu betrachten, was ihnen begegnet. Und dann kommt quasi in einer logischen Konsequenz, fällt dann irgendwie auch das Präventive etwas leichter, würde ich sagen.
Ja.
Ne, du musst nur gucken, dass die Leute nicht wie Kampfhunde abrichtest, sondern dass du wirklich sagst, so, hey, du kannst im Notfall, aber versuchst zu vermeiden.
Ja. Jo, dann. Eure Kritik an anderen Selbstverteidigungssystemen klang hart. Glaubt ihr, dass es Systeme gibt, die mit der heutigen Zeit kompatibler sind als Krav Maga, oder seht ihr es nur als mangelnde Innovation an? Jetzt habe ich einen Punkt übersprungen. Ist egal, dann können wir erstmal das beantworten. Ja, was heißt ein Selbstverteidigungssystem? Also was wir möglicherweise kritisiert haben, sind halt einfach, also wo ich absolut nicht drauf klarkomme, sind einfach Kampfkunstsysteme, die im Rahmen des Marketings, und da haben wir ja auch damals mit Carsten Stausberg in der Folge drüber gesprochen, die dann anfangen und verkaufen ihren Kampfkunstkram, der vielleicht vor 300 Jahren auf dem Schlachtfeld in der Sekugahara-Ebene irgendwie Sinn gemacht hat, ja, das dann immer noch als moderne Selbstverteidigung zu verkaufen, da habe ich einfach ein Problem mit. So, und da schieße ich dann halt auch schon mal gegen. Oder wir schießen halt auch schon mal, und dann sind wir auch so ein bisschen beim Thema hier dran mit dem, dann können wir auch direkt den ersten Punkt noch damit reinpacken, und zwar ihr habt über die Weiterentwicklung von Krav Maga gesprochen. Welche konkreten Veränderungen in der Lehre oder im Training würdet ihr als zwingend notwendig erachten, damit Krav Maga relevant bleibt? Ja, im Grunde kann man das im Grunde so ein bisschen auch zusammenfassen. Also im Grunde muss man ganz klar sagen, was ist Krav Maga? Krav Maga bedeutet Kontaktkampf. Ja, Punkt. Es gibt gewisse große Krav Maga Institutionen auf der Welt, die haben dann quasi das definiert, was viele in der Welt heutzutage so als Krav Maga erleben oder empfinden. Letztendlich, wenn du in Israel bist, haben mir so viele Leute schon gesagt, wenn du da im Taxi sitzt und der Taxifahrer sagt, na, warum bist du denn hier im Urlaub? Und du sagst, ja, wegen Krav Maga. Und er so, ach, was machst du denn? Karate, Judo, etc. Ja, dieser Begriff Krav Maga als unmittelbar als der große Nahkampfsystem der israelischen Armee, anscheinend ist das in Israel gar nicht so in den Köpfen drin. Ja, wenn selbst ein Taxifahrer, die ja auch alle gedient haben, noch nicht mal weiß, so, was meint er denn jetzt? Meint er Karate oder Judo? So, was ich jetzt damit sagen möchte, ist, grundsätzlich ist Krav Maga Kontaktkampf. Und für mich heißt einfach Krav Maga moderne Selbstverteidigung. Und für mich ist einfach modernes Selbstverteidigungssystem, und das sollten einfach alle Selbstverteidigungssysteme sollten das machen, die sollten halt anfangen und sich mit diesen Themen MMA auseinandersetzen. Ja, natürlich weiterhin mit dem Thema Prävention, Kommunikation, bla bla blub. Gerne auch die ganzen Preemptive-Geschichten, falls man sich da überhaupt zu einer Lage fühlt. Aber wenn das halt schief geht und man muss dann doch verstehen, wie Ringen und Boxen funktioniert, ist das für die Person sehr von Vorteil. Und was halt auch sehr, sehr wichtig ist, Und das Problem sehe ich halt auch in vielen Selbstverteidigungssystemen, auch die ich selber früher trainiert habe, wie zum Beispiel beim Goshin-Jitsu oder sowas, ja. Und jetzt muss man sich nicht mal wirklich über das Goshin-Jitsu lustig machen. Je nachdem, in was für einem Krav-Maga-Verein du Krav-Maga trainierst, wird von methodisch und didaktisch genau das gleiche trainiert, wie vor 30 Jahren bei mir beim Goshin-Jitsu. Jetzt nicht unmittelbar mit den Techniken, aber wie gelehrt wird. Und sprich, es wird immer so die absolute Endposition heraustrainiert, ja. So, und dann sehe ich das halt als problematisch an, wenn man sagt, so, jetzt machen wir Körperumklammerung von vorne, jetzt stellt der Jan sich dahin wie der Jesus auf dem Zuckerhut, ja. Jetzt mache ich einen kompletten Double Underhook und verschließe meine Hände hinten mit einem S-Grip oder mit einem Gable Grip, ja, oder was auch immer, es ist dicht, so, dann weiß eigentlich der Jan, wenn er ein bisschen Ahnung hat, okay, jetzt bin ich in 2 Sekunden auf dem Boden, da macht man eigentlich nichts mehr, so, wenn du jetzt aber dann einfach den Scheiß trainierst im Krav Maga, dass du aus so einer absoluten 110%igen Endposition jetzt noch lernst, dich zu verteidigen, kann man machen, ist aber ganz großer Schwachsinn, sondern was halt viel wichtiger ist, und das kannst du halt sehr schön über Kampfsportelemente lernen, dass Leute überhaupt lernen, wie sie in diese Endposition reinkommen, um sie bereits im Vorfeld zu vermeiden. Und das kann man halt Menschen sehr gut beibringen, wenn man dann wirklich ein vernünftiges Verständnis hat von MMA, von Ringen, von Boxen, weil letztendlich dieser Eingang, dieses Überbrücken der Distanz, ob das jetzt dilettantisch ist oder gekonnt, es ist im Grunde das Gleiche, ja. Und dieses Distanzgefühl, dieses Timing und einfach auch zu verstehen, was passiert denn und was, wo kann ich denn vielleicht noch einen Exit machen, gerade aus der Situation, ja. Ohne, dass ich mich erst in die 110%ige Endposition bewegen muss und dann verteidige ich mich erst, weil ich es anders nie gelernt habe. Weil alle reden immer vom Vermeiden, ja, aber Vermeiden heißt ja auch, das Körperliche zu vermeiden und auch zu vermeiden, dass man vom Regen in der Traufe landet körperlich, ja. So, und wenn man dann natürlich immer nur trainiert, in der Traufe rumzuschwimmen, aber nicht lernt, wie man oben auf der Dachkalle bleibt, ja, das ist schwierig, Leute. So, und das ist halt, in beiden sehe ich das einfach als schwierig an. Und Krav Maga, ja, muss unbedingt daran arbeiten. Krav Maga muss sich diesem Thema öffnen. Vor 20 Jahren haben sich im Thema Kickboxen geöffnet. Und dann gab es ganz viel, teilweise schlechter, aber so teilweise Kickbox-Defense und schlechtes Kickboxen, ja. Gut, aber wir wären jetzt froh, man würde jetzt wenigstens im Krav Maga schlechtes MMA unterrichten, ja, bei manchen Mitbewerbern. Einfach damit die Leute ein bisschen näher dann an der möglichen Realität dran sind, insbesondere im Alter zwischen 15 und 25. So. Und das ist einfach der ganze Punkt. Und ganz ehrlich, gibt es Systeme, die mit der heutigen Zeit kompatibler sind als Krav Maga? Nein. Also die Sache ist die, wenn ihr jetzt nur zum MMA geht und ihr seid jetzt Florian, der wohlbehütete Bengel aus, was weiß ich, Löwenich, ja, und er will jetzt einfach mal gucken, wo er in der Nahrungskette steht und geht jetzt in ein MMA-Gym, aber hat nie gelernt, wie es da draußen eigentlich zugeht und wie Täter funktionieren etc. Und jetzt geht er zum MMA-Gym, ja, kriegt er vielleicht eine gute Physis, wird auch vielleicht gut abgehärtet, lernt auch ein paar gute Techniken, aber wenn er dann auf einmal in eine Situation kommt, möglicherweise, wo ein Typ vor ihm steht und von hinten kommt einer mit einem Messer, dann war es das mit dem Florian, ja. So, ich weiß, will es natürlich nicht sagen, wenn du zu uns ins Training kommst, dann kannst du dich auch gegen alles verteidigen und dann kann ich auch einer mit einem Messer angreifen, dann passiert ja nichts. Nein, das ist Bullshit. Aber du würdest auf jeden Fall bei uns gelernt haben, dass du irgendwie das noch erkennst und dass du dich so positionierst, ja, dass du halt siehst, ach, da ist jetzt ein Aggressor, da ist ein Aggressor, ah, es sind zwei im Spiel und nicht dann wie der nette, gepuderte Florian, ah, ich bin jetzt hier gerade in meinem sicheren Cage und ich kann mich jetzt mit der Person vor mir kloppen, obwohl ich gar nicht im Cage bin, sondern irgendwo auf der Domplatte etc. Wisst ihr, was ich meine? Das ist der Punkt. So, und das ist halt für mich, deswegen gibt es da jetzt für mich auch gar kein System, wo ich sagen würde, wow, ja, die einzigen, die dann vielleicht sagen könnten, ey, wir bringen den Leuten auch was bei, sind vielleicht irgendwelche MMA-Gyms, die sagen, oh, weißt du was, wir machen jetzt 2-mal die Woche Selbstverteidigung und ich habe Ahnung von Straßenkontext vielleicht, ja, und jetzt zeige ich den Leuten noch ein bisschen Straßen-MMA. So, aber da ist halt auch immer schwierig, ne, ob das dann immer so funktioniert, ob die dann sind wir wieder bei dem Punkt, kann jemand, der auch viel Erfahrung hat, auch Menschen das entsprechend weitergeben. Also, wie gesagt, das ist eine etwas komplexere Frage, aber mir fällt jetzt nichts ein und ja, und die Combatives, ja, die sind halt cool in manchen Dingen, weil sie im Gegensatz zum Krav Maga angefangen hat, sich auch ein bisschen mit dem psychologischen Kram auch auseinanderzusetzen, auch wenn es teilweise sehr laienhaft ist, aber ist ja egal. Sie haben aber trotzdem sich schon angefangen, damit auseinanderzusetzen. Sie haben auch so teilweise so Pseudosimulationen eingeführt, um auch so diesen Bereich von Kommunikation ins Körperliche und so, ist auch nicht immer alles so ganz sauber, aber sie haben wenigstens ein bisschen was gemacht. dafür leben halt die Combatives einfach davon, dieses Preemptive Striking, so, und wenn das einfach nicht funktioniert, bist du halt am Arsch, ja, weil wenn dann der andere was kann oder der riecht das oder du bist nicht dazu in der Lage, dann nachts zusammen, so. Also wie gesagt, ich finde das, ich finde es wichtig, dass ich, egal welches Selbstverteidigungssystem, es muss sich ja nicht selber verraten, aber es muss auf jeden Fall sich etwas weiterentwickeln. Es muss sich an diese neuen Situationen anpassen, die jetzt gerade einfach vorherrschen, die auf einen, ja, die neuen Lagen, die auf einen einbrechen können, ja. So, und deswegen, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Sehe da einfach den Schwerpunkt. Einfach in diesem Kampfsporttechnischen und dass man halt noch mehr Wert auch darauf legt, auf diesen Transfer den Leuten beizubringen, von dem Erstkontakt des Angesprochenwerdens oder von dem ersten Blickkontakt, falls man den denn überhaupt wahrnimmt, wie kann man da vermeiden und wie kann sich dann die Situation so entstehen, dass, wie passiert das dann, dass man dann überhaupt letztendlich ineinander knallt und was kann ich auf dem Weg dahin für Exit-Strategien anwenden, damit es gar nicht dazu kommt, aber ne, so, das wäre jetzt so mein Vorschlag für, wie kann sich das Ganze besser weiterentwickeln. Und naja, wie gesagt, ich kenne jetzt ehrlich gesagt aber auch kein System, wo ich sagen würde, mach das.
Ja. Ich würde sagen, das, was wir hier machen, ist, glaube ich, sehr untypisch für Krav Maga-Schulen. Ja, wenn wir das sagen, jetzt quasi aus einem Blickwinkel des Selbstschutzes betrachten, dann glaube ich, ist Krav Maga, wie es traditionell, sage ich mal, in den meisten Bereichen auch unterrichtet wird, mittlerweile halt einfach echt überholt. Also wenn man das wirklich so betrachtet, als was man unter dem Begriff Krav Maga in den meisten Regionen der Welt mittlerweile versteht, die vielleicht nicht Hebräisch sprechen, wo das eben nicht ein Alltagsbegriff ist, dann ist das normalerweise eine ziemlich nischige Kampfkunst, bei der Leute irgendwie mal so 2-3 Handgriffe lernen. Und dabei kommt das auch immer so ein bisschen drauf an, selbst das, was damals ursprünglich als Krav Maga-System unterrichtet wurde, also selbst das, was noch nicht so runtergewässert war, selbst das ist mittlerweile erstens ein bisschen überholt und zweitens, was ich auch als Sharir den Control and Restraint Kurs hier gegeben hat, sehr interessant war, meinte er, these techniques are written in blood. Also er meint quasi, die Techniken, die ich hier entwickelt habe, die stehen in Blut geschrieben. Und zwar einfach, weil man hat vorher vielleicht was anderes probiert und dann gemerkt, Leute sterben. Da müssen wir irgendwas abändern. Wie sterben diese Leute? Und dann guckst du dir an, was passiert da? Was haben diese Sachen gemeinsam? Also diese gefährlich endenden Übergriffe. Und was kann man jetzt dagegen irgendwie machen? Und damit kommt man dann auf einmal mit so Kleinigkeiten rum, wo man merkt, oh, wenn ich das mache, dann klappt das irgendwie nicht mehr so richtig. Erstens, welcher Krav Maga-Instructor hat diesen Reality-Check? Und da haben wir einfach in unserem Verband auch einfach das Glück, dass wir sehr viele Leute haben, die man auch sehr praktisch in dem Bereich tätig sind. Das heißt, man weiß, was funktioniert nicht. Man probiert es aus und wenn irgendwas nicht klappt, dann weiß man es danach. Das heißt, diesen Reality-Check kannst du auch im klassischen Krav Maga gar nicht stellen. Wie willst du das machen?
Teilweise nicht, ne?
Deswegen ist der Punkt, dass wir halt auch eine sehr, sehr luxuriöse Sonderposition haben, um dann auch irgendwie uns manchmal auch ein bisschen amüsiert über andere Systeme zu äußern, weil wir halt auch einfach nochmal ganz anders an der Quelle sind diesbezüglich. Das ist der erste Punkt. Das heißt, wie verifizierst du eigentlich, was an Technik eigentlich gut funktioniert? Du kannst es einmal machen, indem du halt kampfsportmäßig agierst. Das Problem ist nur, das merke ich zum Beispiel immer wieder, wenn ich mit dem Mike-Unterricht gebe und dann geht es irgendwie um das Thema, ja, mal Ellbogen werfen. Das immer sagen, ja, deute den immer nur an. Weil sobald man den selbst mit Schonern, sobald man so einen Ellbogen mal ein bisschen reinzieht, dann gibt's da ganz schnell Haier und dann ist da ganz schnell vorbei mit Training. Deswegen sagst du Dinge, so Kleinigkeiten wie ein Ellbogen, der aber super wichtig auf der Straße ist, kann man hier schlecht trainieren. So, und da merkt man halt, okay, sowas kann man dann auch natürlich nicht in einem, also wir können das hier simulieren, aber man kann das hier nicht im Sparring einfach machen zum Beispiel. Und das sind so Dinge, da bleibt das auf der Strecke. Und das andere Thema ist eben auch, dass wenn ich eben nicht so etwas habe, wo ich praktisch auch diesen Abgleich habe, selbst im Wettkampf widersetzt sich mir nicht unbedingt immer mit 100%, weil ich immer noch Momente habe, wo jemand vielleicht mir gerade eine Falle stellt, also ich gebe etwas, damit die andere Person nimmt, damit ich darauf kontere oder sowas. Dass das auf der Straße passiert, ist immer so eine liebe Sache. Ne? Viel mehr Adrenalin, viel kürzer angeboten, schnell, effizient, das muss irgendwie schnell laufen, das Ganze. So, das heißt, Nummer eins, man kann das mit Kampfsport nicht so richtig einfangen, aber man kann sich in die Richtung bewegen und es ist vor allem wichtig, Kampfsport mal zumindest Kontakt damit gehabt zu haben, damit man dann eben sagen kann, okay, ich weiß, wie ich mich bewegen muss und dann kann ich darauf jetzt gezielt ein straßenorientiertes System aufbauen. Nummer zwei, wir haben Leute, die verifizieren können, ob das läuft, wie es läuft. Sehr, sehr wichtiger Punkt. Und dann kommt auch noch dazu, wir haben halt auch kein Franchise daraus gebaut in dem Sinne. Weil das ist nämlich der Punkt, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt Bock habe, da richtig Kohle zu scheißen mit der ganzen Nummer und ich fange an, einen Bildungsstandard anzubieten und dieser Bildungsstandard ist aber nicht daran orientiert, vernünftige Trainer auszubilden, sondern wirklich einfach Profit zu fahren, dann habe ich ganz schnell notgedrungen den Moment, wo ich einfach mein gesamtes System verwässere. Das heißt, selbst wenn das mal in Ordnung war, ist das spätestens ab dem Zeitpunkt dann auf jeden Fall ein bisschen schwammig. Und das sind so ein paar Probleme, die sich zusammenbasteln, um dann zu sagen, okay, es ist schwierig, in einem Bereich, in dem ich keinen Reality-Check habe, irgendwie meine Seriosität beizubehalten, wenn mein finanzielles Incentive ist, etwas anderes zu tun. Und deswegen glaube ich, dass bei Krav Maga zwei Dinge im Moment relevant sind. Nummer eins, ich glaube, dass das, was gängig als Krav Maga verkauft wird, echt mittlerweile absoluter Schrott ist. Und da rede ich nicht über verbesserungswürdig, ich meine unrettbar. Das ist echt eine Sache, wo ich, das ist so fern von dem, was irgendwie noch einen Realitätsbezug hat. Und Nummer zwei, und das ist auch ein großes Thema, ist, aber genau das hat einen Markt für sich geschaffen. Und das ist nämlich interessant, wenn man sich anguckt, was wir hier machen, hat sehr wenig mit dem Training zu tun. Aber am Ende des Tages kommen die Leute hier hin, weil sie Krav Maga suchen. Weil sie auf irgendein, also auf Google Maps suchen, okay, Krav Maga Schulen Köln oder so. Und dann kommen die hier hin. Und da merkt man halt immer sehr stark dran, okay, wenn ich jetzt sagen würde, okay, wir machen jetzt hier unseren Street Combat-System und das ist für Survival of the Fittest und bla 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 bla. Okay, cool. Hört sich geil an, liest sich dann vielleicht auch geil, aber zieht das wirklich einen Kunden? Und ich glaube echt, dass ich merke, so auch an der Kundschaft, die hier hinkommt, nicht zu kleinen Teilen halt Leute, die irgendwann mal was von Krav Maga gehört haben, sich das mal angucken wollen und dann merken, wir haben einen deutlich kampfsportlich orientierteren Ansatz. Wir bedienen uns da sehr stark auch im Kampfsport, aber es ist immer wieder der Bezug zu diesem Thema. Und da merkt man halt, die Leute kommen eigentlich, weil sie diesen Quatsch suchen, bleiben aber, weil sie ein richtiges Produkt bekommen. Und ich glaube, das ist halt das Problem, was man daran sieht. Krav Maga ist mittlerweile neben MMA so ein Eigenname geworden. Da ist schon irgendwie genug Einfluss reingeflossen, dass Leute den Eindruck haben, Krav Maga ist irgendwas Krasses, dass ich dann wirklich auch ein funktionierendes Selbstschutzsystem anbieten kann, es einfach Krav Maga nenne und erstens lüge ich nicht und zweitens biete ich ein besseres Produkt als das, was du dir eigentlich gerade rausgesucht hast, weil es das bietet, was du eigentlich erwartest. Und damit habe ich dann quasi auf einmal etwas bedient, was im Fluss bleiben kann.
Ja, vor allem jetzt mal aus marketingtechnischer Sicht können wir ja auch sagen, dass wir noch echtes Krav Maga unterrichten, ne? Weil viele haben ja irgendwann mal eine Krav Maga Ausbildung gemacht, haben dann angefangen, haben sich von ihrem israelischen Verband gelöst und machen jetzt ihren eigenen, kochen ihr eigenes Süppchen, ja. Aber wir können ja sagen, ey, unser ICCS Krav Maga kommt aus Jerusalem, ja. Also doch israelischer geht's ja nicht, ne?
Da habe ich so, ja sogar und, trainiert.
Ja, ja, eben so.
So
und,
einfach.
Und ist ein echter Israeli, ein echter Jude. Ja, der auch noch in New York geboren worden ist und mit 17 zur IDF gegangen ist, ja, und dann in, was weiß ich, also noch.
Also wenn es um Klischees geht, da hakt es also, wirklich alles
also das,
ab.
Ja, das ist wirklich so. Also das ist eigentlich ein riesengroßes Klischee, das ICCS Krav Maga. Also von daher, jetzt kann, wenn wir, was ich jetzt damit sagen möchte, ist, also wir können jetzt hier nicht sagen, dass wir sagen, nö, also wir benutzen nur den Namen Krav Maga aufgrund markttechnischer Sicht, ja. Nee. Sondern wir machen echtes Krav Maga, weil unser Krav Maga stammt von einem israelischen Soldaten, ja, beziehungsweise einem amerikanisch-israelischen Soldaten und fertig. So.
Das ist genau das, was ich meine. Wir machen ja genau das, was die anderen Schulen meinen anzubieten.
Ja.
Das ist ja genau der Punkt. Aber das ist genau das, worauf ich hinaus möchte. Die Leute, die gerade so im europäischen Raum Krav Maga eigentlich so für sich, sag mal, sehr stark zum Franchise ausgebaut haben und dadurch vielleicht auch das ist, wie man das erste Mal mit dem Thema Krav Maga in Kontakt tritt. Das habe ich nämlich immer mal wieder gehabt, dass Kunden hier standen und die haben irgendwann mal so einen Selbstbehauptungskurs in so einem Krav Maga-Ding gemacht. Da war dann irgendjemand, der hat mal ein Wochenende irgendwas gemacht, hat dann die Leute da angeleitet, die haben das alle irgendwie mir sich mal angeguckt. Dann hast du quasi die runtergespülte Version von der runtergespülten Version von der runtergespülten Version. Ne?
Ja.
Das ist wie wenn du quasi Pixel-Ebenen immer weiter kopierst und irgendwann kommt da nur noch so 3 Pixel groß irgendwas raus.
Genau.
So. Und das ist halt der Punkt, wenn das der erste Kontakt war, ist das, was wir machen, ein bisschen befremdlich, weil, oh, warte mal, wir arbeiten hier wirklich an der Person? Was ist denn jetzt hier los? Warte mal, wir rangeln jetzt hier? Das haben wir da nie gemacht. Und dann merkst du auf einmal, okay, cool, was ist denn da jetzt irgendwie, es ist halt sehr wenig, klar, Grundsachen werden auch mal an der Pratze gemacht, aber es ist sehr viel praktische Arbeit einfach.
Ja.
Und da ist halt der Punkt, wo ich sage, in Relation zu dem, was hier oftmals als Krav Maga verkauft wird, damit hat das, was wir machen, ja kaum was zu tun. Es hat was damit zu tun, was diese ganzen Gyms oder diese ganzen Schulen als Quelle zitieren. Da sind wir quasi sehr stark dran orientiert, aber sind dann eben auch durchaus daran interessiert, das Ganze im Flux zu halten und zu sagen, okay, muss ich aber auch an gegebene Zeiten anpassen und im Zweifelsfall durch Erfahrung weiter fortbilden. Wichtig. Und das ist der Punkt, weswegen ich sage, es hat mit dem Krav Maga, was in Deutschland angeboten wird, sonst relativ wenig zu tun. Es hat was damit zu tun, was eigentlich an der Quelle ursprünglich mal unterrichtet werden sollte. Es bleibt der Philosophie treu, nicht dem Namensrecht, was jetzt in Deutschland hier stattfindet.
Ja. Ja, dann haben wir Punkt Nummer 4, den habe ich jetzt gerade extra hochgezogen, weil eigentlich haben wir den gerade jetzt indirekt schon beantwortet. Da wird gefragt, ihr habt kurz über die Bedeutung von Trends für Kampfsportarten gesprochen. Wie stellt ihr sicher, dass eure Schule nicht nur einen Trend folgt, sondern nachhaltige Werte vermittelt? Und das ist genau das, was der Jan gerade gesagt hat. Dadurch, dass wir halt Leute haben, entweder im ICCS, aber auch in unserem Trainerteam, und damit meine ich jetzt nicht unbedingt Jan, sondern andere Trainer. Wir haben ja auch hier Trainer, die noch nie im Podcast erschienen sind, weil sie auch gar keinen Bock darauf haben. Weil es einfach nur Leute sind, die im beruflichen, professionellen Gewaltkontexten arbeiten. So, und die haben gar keinen Bock, hier im Podcast aufzutreten. So, und das sind Leute, die jeden Tag körperliche Auseinandersetzungen haben und die das, was wir hier trainieren, Tag für Tag dienstlich nutzen müssen. Und solange mir diese Leute immer sagen, ja Dom, alles klar, das funktioniert, ja, heißt das für mich, dass was wir hier machen, sind nachhaltige Werte, die wir vermitteln. Wir unterrichten Dinge, die halt nicht nur ein Trend sind, sondern die auch funktionieren. So, und das ist uns ganz, ganz wichtig.
Und das ist ein Unterschied zwischen Leuten, die aus diesen Positionen kommen und dann einfach unterrichten, haben wir auch in der Vergangenheit drüber gesprochen, ja. Das ist nicht unbedingt aber Leute in diesen Bereichen können auf jeden Fall verifizieren, ob das, was man tut, Sinn ergibt.
Ja.
Das ist schon eine sehr wichtige Autorität in dieser Stelle.
Und das Witzige ist, diese Personen tragen keine Tarnhosen, obwohl sie eigentlich dazu berechtigt wären, Tarnhosen zu tragen. Ne? Aber,
ich weiß, über welchen behördlichen Kontext du redest, da würden Tarnhosen jetzt auch nicht so viel Sinn ergeben.
Absolut. Aber ne, du weißt, was ich meine. Ne? Ja, über diese peinlichen Zivilisten, die dann TrainerInnen sind, ja, und dann meinen, sie müssten eine Tarnhose anziehen, um halt ihre fehlende Kompetenz und halt auch das fehlende, den fehlenden Reality-Check, ja, halt mit einer Verkleidung zu kompensieren.
Ja, aber das ist doch einfach nur, damit sie realitätsnah trainieren. Diese Tarnhose muss natürlich auch jeden Tag getragen werden.
Ja, absolut. Ich finde auch mal Wintertarn im Sommer finde ich super, auf jeden Fall. Das wäre sehr darwinistisch im Krieg. Selektion, Perfektion. Ja. So. Gut, Frage beantwortet.
Die betreiben auch Mimikry, genau.
Ja, genau. Jetzt krieg ich wieder, jetzt bin ich wieder wochenlang der Böse. Dann. Ihr sagt, Krav Maga sei kein Lifestyle-Produkt wie MMA. Glaubt ihr, dass daran liegt, dass Krav Maga zu sehr auf Selbstverteidigung und nicht genug auf sportlichen Wettkampf fokussiert ist? Könnte eine stärkere Wettkampforientierung das ändern? Du kannst sofort anfangen. Ich lege jetzt mal ganz kurz.
Ich hoffe, du sagst jetzt genau die Sache, die du vorhin gesagt hast, weil das wäre perfekt ein Satz.
Ja, perfekt ein Satz. Also der Punkt ist einfach der, grundsätzlich Wettkampf... natürlich macht Wettkampf Spaß, ja, deswegen haben auch so viele Leute Spaß am BJJ und Grappling, weil das ist dann Wettkampf eigentlich ohne Wehtun. Ich weiß, der Jan mit seiner BDSM-Gruppe, die tun sich auch weh, auch beim Grappling, aber grundsätzlich kann man Grappling ja auch in einem sehr netten, angenehmen Kontext trainieren.
Das Knie hat schon wieder einen abbekommen und das Schienbein auch.
Genau, während man dich gewürgt hat und den Mund zugehalten. Auf jeden
du musst
Fall,
man den Mund spucken, damit ich mich lebendig fühle.
Auf jeden Fall, was ich mit sagen will, ist, natürlich macht dann, wenn man weiß, man kann in so einem geschützten Raum so wettkampfmäßig trainieren, alles super. Aber wie soll das bitte schön im Krav Maga funktionieren? Ja, also das funktioniert schon mal gar nicht. So, weil letztendlich, wenn man jetzt sagt, oh, jetzt macht man Krav Maga wettkampforientiert, ja, dann hat man letztendlich nachher wieder schlechtes MMA. Ja, und dann kann man sich eigentlich auch direkt zum MMA gehen. So, aber der Punkt ist halt der Krav Maga sei kein Lifestyle-Produkt. Also was ich meine ist eigentlich im Grunde wird Krav Maga eigentlich grundsätzlich oftmals als Lifestyle-Produkt aber verkauft. Weil oftmals, und das ist auch das, was wir eben schon moniert haben, in vielen Krav Maga-Anbietern ist es halt einfach so die Happy-Hippo-Geschichte, ja. Und es eigentlich beschäftigt man sich gar nicht mit dem Thema Gewalt. Und in dem Augenblick, wo man sich eigentlich mit dem Thema Gewalt nicht im Krav Maga beschäftigt, ich meine jetzt ernsthaft, ja, ist es in dem Augenblick eigentlich schon ein Lifestyle-Produkt und kein ernsthaftes Selbstverteidigungsprodukt mehr. So. Was ich so ein bisschen meinte mit diesem MMA-Ding, ja, ist einfach so, beim MMA ist halt noch so eine größere Sache, dass man dann auch so die Klamotten trägt und so weiter. Ja, es gibt da so im Krav Maga und in Combatives halt auch so eine Szene von diesen Tactical Cool Guys, ja, da kommen wir, wenn wir möchten, da auch gleich noch zu, so, aber ganz ehrlich, das ist in Deutschland zumindest so ein kleiner Rahmen, dass man jetzt nicht wirklich sagen kann, meine Mainstream-Kunden würden so rumlaufen und sich so verhalten. Wenn ich sage, das ist im Grunde kein so Lifestyle-Produkt, womit man sich jetzt so identifiziert oder wo man sagt, das ist jetzt mein Haupthobby, das meine ich jetzt mit Lifestyle. Weißt du, was ich meine? So, wenn du jetzt sagst, ich gehe zum MMA, die Jungs, die ich da kenne, die gehen dann auch wirklich 3, 4, 5 Mal die Woche zum MMA und die wollen dann auch wirklich trainieren. Ob sie kämpfen oder nicht, aber einfach so, das hat so eine gewisse Dynamik. Und beim Krav Maga hat man das halt, ist so mein persönliches Empfinden nicht. Da hat man so die Leute, die kommen so auch 2-mal, vielleicht 3-mal die Woche, aber das 3. Mal ist dann auch schon eher wieder zum Fitnessboxen und Yoga, was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber als wir früher nur Krav Maga angeboten haben, dass wir da jemanden hatten, der mehr als 2-mal die Woche nur zum Krav Maga gekommen ist, hatten wir nie. Also muss ganz ehrlich sagen, außer die sind dann nachher Trainer, Co-Trainer geworden, ja, so. Das meine ich so mit diesem Lifestyle. Ich finde, weil dieses Thema, wenn du wirklich Krav Maga auch wirklich mit einem Gewaltkontext unterrichtest und dich wirklich ernsthaft damit auseinandersetzt, dann ist das halt auch schwierig, das als Lifestyle-Produkt zu verkaufen, weil es auch dann ein bisschen, ich sag mal, unsexy ist und auch oftmals dann so ein bisschen so ein Mindfuck, ne? So, und deswegen, naja. Aber was wolltest du sagen, Schatzemann?
Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es ein bisschen darauf ankommt. Also, erstens widerspreche ich dir tatsächlich in der Auffassung, dass das gar nicht so Lifestyle-tauglich ist. Und das, weil ich einmal kurz aufgreifen möchte, was du vor der Aufnahme gesagt hast. Und zwar meinst du, vor der Aufnahme hast du mir gesagt, wenn man sich da nicht wirklich fetzt, dann ist es ja automatisch Lifestyle, weil warum sonst geht man da hin? Wenn es nicht darum geht, dass du direkt einen Nutzen von dem Training ziehen kannst, dann ist es halt so, dass du halt am Ende dir entweder einreden kannst, dass es das ist, oder es ist halt ein Lifestyle-Produkt. Das heißt, ich glaube sehr wohl, dass
aber beim MMA Baller, ja, so habe ich das auch nicht ganz, also ich weiß nicht, ob ich es so gemeint habe. Der Punkt ist der, wenn du zum MMA gehst, da pflasterst du dich und es ist trotzdem ein Lifestyle-Produkt.
Genau, aber der Punkt ist halt, wenn du halt in einem Rahmen trainieren möchtest, wo du nicht MMA machst, dann aber auch kein realitätsbezogenes Training hast, dann hast du automatisch ein Lifestyle-Produkt, weil was anderes tut das gar nicht, außer dir einzureden, du bist jetzt Teil einer Innengruppe, die...
Ach so, du meinst, das ist dann halt so ein Hobby-Ding.
Genau, und da ist halt, da kommen jetzt wieder so ganz viele psychologische Effekte zusammen, aber am Ende des Tages geht es einfach darum, was für ein Produkt bietest du an? Also Lifestyle-Produkte sind immer Dinge, bei denen du einreden kannst, also deinem Kunden irgendwie einreden kannst, das, was du dir hier gerade kaufst, das ist jetzt identitätsspendend. Mhm. Also du bist Teil einer Gruppe. Und also das schockiert mich auch immer wieder, aber ich glaube, viele Menschen definieren sich durch die Schnittmenge der Gruppen, in der sie Teil sind. Das heißt, bei mir ist es immer wieder ein Thema, dass ich merke, boah, mit der Gruppe kann ich nichts anfangen, weil die haben irgendwie andere Werte, mit der auch nicht so richtig, aber die Jungs, die mag ich, mit denen komme ich relativ gut klar. Wenn ich merke, dass sehr viele andere Leute ihren Kompass danach richten, in welchen Gruppen sie Teil sind. Das heißt, sie lassen sich oft sehr stark davon mitbestimmen, in welchen Gruppen jetzt was eigentlich so die Werte sind, die wir da irgendwie an den Tag legen. Und ich glaube, deswegen ist auch ganz schnell, also es gibt bei Menschen zum Beispiel im Hirn eine sehr ähnliche Reaktion, wenn du über die Person selbst sprichst oder über die Gruppe, mit der sie sich sehr stark identifiziert. Das heißt, du merkst, dass da irgendwie so eine nahezu ideologische Deckung zwischen ich und der inneren Gruppe, in der ich Teil bin, stattfindet. So, und ich glaube, das ist halt auch der Grund, warum Leute wie, es ist zum Beispiel in Luxusmarken auch immer ein Thema, so was, du willst Teil dieser In-Group sein, dieser gut verdienenden Menschen, die was Besseres sind als der Rest, ja, musst du 4.000 Euro in der Handtasche hinlegen. So, diese Dinge halt. Mhm. Und da merkt man, glaube ich, sehr schnell, wie dieser Wandel stattfindet, weil beispielsweise sowas wie Louis Vuitton oder so, ne, sind ja Teil von diesem Konglomerat mit den 4 Buchstaben, der Namen ich immer vergesse, dieses französische Konglomerat, und deren Haupteinnahmen kommen eigentlich so aus dem Mittelstand. Wirklich, Leute, die so richtig Holz haben, kaufen sich kein Louis Vuitton-Mist. Das findet einfach nicht statt. Das sind so halbwegs neureiche Leute und eher so mittelständische Leute, die den Haupteinkommen dieser, es ist LVM irgendwas, generieren. So, und da merkst du halt, ich will mich da gerade in einen anderen Stand reinkaufen oder sowas. Mhm. Und im Endeffekt kann ich dir immer ein Lifestyle-Produkt bieten, wenn ich sage, du kannst dich jetzt mit dem identifizieren, was wir hier machen. Das heißt, beispielsweise die ganzen Pferdemädchen, ne, der Moment, wo ich ein Pferd habe, bin ich halt auf einmal jemand, der ein Pferd hat, und das bedeutet direkt auch, dass ich als Person jetzt jemand bin, der ein Pferd hat. Wenn ich Kampfsport mache, ist es auch relativ ähnlich, weil jetzt bin ich halt jemand, der sich gerne pflastert. So, das ist jetzt auch etwas, aus dem ich vielleicht auch irgendwie meine Persönlichkeit ziehen kann. Ich habe da mein soziales Umfeld mit drin und so weiter und so fort. So, und dann kommst du an einen Punkt, wo du Leute mit Tarnhosen hast. So, und da ist die In-Group, wir sind ja alle abgerichtete Killer und Soziopathen. Und wir sind ja alle so ganz besonders hart. So, und da ist halt der
aber
Punkt.
Aber gute Soziopathen.
Ja, ja.
Sie sind gute Soziopathen.
Ganz, ganz gute
ganz,
Soziopathen.
Ganz, ja, ja.
So, aber da merkst du halt, du kommst immer wieder an einen Punkt, wo du merkst, das ist wieder eine In-Group. Ich glaube nur einfach, dass diese In-Group gesellschaftlich nicht so Mainstream verkaufbar ist. es gibt immer Nerds, die da Bock drauf haben. Und ich weiß auch, dass du zum Beispiel in einigen Gruppen mit drin warst, hast mir auch schon mal drüber erzählt, wo du sagst so, da und da, die Gruppe, das sind eigentlich auch nur Gewalt-Nerds, ne? Da reden wir jetzt gerade schon von dem anderen Messersystem, auch von dem du mal erzählt hast. Und da merkst du auch, das sind sehr, sehr kleine Subnischen irgendwie. Da musst du die Leute halt erstmal rausbekommen. Das heißt, die Frage ist immer, wie Mainstream-tauglich ist deine Idee? Willst du eine Nische befüllen, die vielleicht gar nicht befüllt ist? Oder möchtest du ein möglichst breit taugliches Produkt anbieten, was dann von vielen Leuten irgendwie etwas generieren kann? So, und das ist halt immer die Frage, wie richtest du dein gesamtes Konzept aus? Und ich glaube ehrlich gesagt, dass so ein Lifestyle-Produkt bieten wir hier bis zum gewissen Grad auch an, weil ich glaube, dass die Leute, die hier hinkommen, zwei Dinge suchen. Einmal, Fitness ist auch immer noch eine Rolle, die mit eine Rolle spielt. Also das ist ein Faktor, der immer eine Rolle spielt, wenn ich mit den Leuten rede, die hier hinkommen. Und zweitens Sicherheit. Mhm. Das heißt, diese Leute sind eben nicht die Fraktion, ey, ich laufe durch die Straßen, kann alle Leute wegpflastern.
Ja, und hab ein Joe Watson-Messer da am
genau,
Start. Und sondern jetzt hier irgendwelche Menschen mit einem Eye-Rip töten.
Ja. Sondern ich laufe durch die Straße und fühle mich etwas sicherer. Das heißt, das Produkt, was du den verkaufst in dem Moment, ist eigentlich viel eher so ein Ding von, du möchtest dich sicher fühlen. Du möchtest eine Person sein, die sicher ist. So, aber du merkst halt dadurch, dass es direkt diese Mischung hat aus, du hast ja auch irgendwie eine Gemeinschaft drin. Also ich merke, dass die Leute teilweise auch sehr gerne zum Training kommen, um gewisse Leute zu sehen, die sie immer nur beim Training sehen. Mhm. Das ist ein Faktor. Und damit hast du auf einmal wieder dieses Thema Mad Family mit drin, was dann wiederum auch ein Lifestyle-Produkt eigentlich bedingt. Das heißt, du hast wiederkehrende Gesichter, du hast irgendwie eine feste Kerngruppe, die immer wieder da ist. Das ist der Grund, warum wir auch bei Urban Sports ausgestiegen sind, weil das irgendwie aufgelöst hat mit der Zeit. Mhm. Dass da irgendwie so eine feste Kerngruppe drin war. Und dann, du kennst die Leute auch nicht mehr unbedingt. Und dann in einem weiteren Schritt kannst du dann auch noch sagen, okay, gut, und außerdem bin ich jetzt jemand, der das und das lernt. Und wenn du Bock hast, dich wirklich zu pflastern, gehst du einfach immer weiter fortgeschrittene Kurse. Und dann haben wir wirklich eine Kerngruppe, von der ich weiß, die sind mindestens zweimal die Woche hier und machen dann auch mindestens 2 Stunden Training mit. Und das ist etwas, was bei diesen Leuten dann schon auch irgendwie einen Teil ihrer Freizeit in Anspruch nimmt. Und da denke ich schon, das ist machbar. Und ich glaube aber, dass wir das noch viel weniger machen als Leute, die wirklich meinen, wir bieten dir an, dass du ein Killer wirst, dass du das und das wirst, dass du eigentlich auch Granaten entschärfen kannst. Und warum sagen wir nicht direkt gleich atomare Sprengköpfe? Und dann kommst du ganz schnell an diesen Punkt, wo du merkst, okay, das ist halt einfach nur noch Rumgeschwurbel. Aber das ist halt ein schlecht gestaltetes Lifestyle-Produkt.
Ja.
So, und ich glaube deswegen, absolut machbar. Ich glaube einfach nur, dass Sport traditionell mehr diesen Hintergrund hat, weil für Sport brauchst du nicht unbedingt einen Bedarf. Mhm. Sport kannst du einfach machen. Ne? Und du merkst aber, dass die ganzen Jungs, die aus gewissen Vierteln kommen, ganz gerne lieber MMA machen als Krav Maga.
Ja.
Und das halt auch aufgrund des Rufes, den Krav Maga leider nicht ganz zu Unrecht mittlerweile geerntet hat.
Manchmal hat es aber auch einen ideologischen Hintergrund, ne?
Ja, kämpfen. Das meine ich aber.
Nein, ich meine jetzt aber auch einen wegen Israel-Background. Es hat auch oft leider einen antisemitischen Hintergrund.
Ja, antisemitisch und Israel, ne, mag ich nicht zu vermixen, aber es kommt halt ganz oft diese
Ja, Nummer aber es heißt ja oft das Nahkampfsystem der israelischen Armee und der so Juden und so weiter, genau, und dann gibt es gewisse Personengruppen, die dann ein Problem mit damit haben und die dann einfach keinen Bock auf Krav Maga haben.
Ja, also es ist
ja halt auch Mike hat auch erzählt, ja, aber guck mal, Mike war da auch mit seinem MMA Jerusalem T-Shirt. War er da auch mal hier bei dir im Gym? Da kamen auch ein paar blöde Fragen gestellt und dann hat Mike gesagt, hast du ein Problem damit? Ja, und dann meinte irgendeiner, bist du Jude? Meinte er zum Mike. Und dann hat der Mike gesagt, hast du ein Problem damit? Und dann meinte der Typ so, nee, ist in Ordnung.
So. Ich war mit ihm da.
Ja.
Ich kann mich an das Gespräch nicht erinnern, aber das Ding ist, ich habe hier mit ein, zwei Jungs von da mal drüber geredet, ne? Die dann oftmals irgendwie auch arabische Wurzeln hatten, also wo genau war immer unterschiedlich, ne? Aber da kam halt immer mal wieder dieser Gedanke von, ja, okay, IDF sind wir jetzt keine Fans von, ne?
Mhm.
Und da ist der Punkt, wo ich ganz klar sage, in meinem Weltbild, ich trenne super krass das Judentum und Israel als Staat. Und da ist nämlich ein ganz...
Aber das können manche Personen halt nicht.
Das können sie halt nicht. Aber das ist halt der Punkt, wo ich sage, da muss man sich dessen bewusst sein, natürlich, dass Krav Maga in seiner Inzeption, also in seiner Gründung, in seinem Konzept, halt auch wirklich das System dieser Proto-IDF-Organisation war, die dann damals in Konflikt mit den arabischen Ländern rumherum, aber auch den Bewohnern vor Ort gegangen ist. Und da ist halt der Punkt, dass manche Leute sagen, historisch, deswegen geht das für mich nicht. Das ist eine Sache, wo ich sage, ey, diese Meinung kann ich auch irgendwo respektieren, ne? Ich muss es deswegen nicht teilen, aber
gerne da bleiben, ist ja in Ordnung.
So, und das ist halt der Punkt, wo ich ganz klar sage, ey, ne, jedem das Seine, solange es dann halt nicht irgendwie rutscht im Sinne von, ah, okay, die Juden, aber das ist halt eine Sache, die habe ich in dem Kontext nie wahrgenommen, ne? Also ich habe das mitbekommen mit quasi Israel IDF, das habe ich mitbekommen. Aber dieser Kommentar von wegen, bist du Jude? Das habe ich gar nicht gehört, das hätte ich interessant gefunden. Ja, ja. Aber merkst du ja auch, er hat gesagt, so hast du Darmprobleme, das, ne, so. Ja, ja. Und dann meint er auch so, nö, das ist nicht das Thema.
Ja, 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 ne, ja, gut, ich denke, was liegt auch am Mike.
Ja, das kann sein. Die Frage, Mike ist ja durchaus überzeugend.
Ich glaube, bei Mike sagt dann auch keiner, ja, er hat
Mike Problem. Als Werbefigur für egal was ist eigentlich die geile Idee. Stell dir vor, du bist am Flughafen und Mike kommt auf dich zu und will dir so eine Versicherung verkaufen.
Du kaufst oder, sie. Einfach oder du froh bist, dass er weg ist.
Oder halt auch so eine Kreditkarte. Du bist so, da sagst du nicht nein. Ja.
Ja, dann, das Ding musst du mir gleich mal übersetzen, das Gelbe. Also, pass auf.
Das war Punkt Nummer 6.
Die Diskussion über die unterschiedlichen Trainingsmethoden und die Tactical Cool Guy Szene fand ich spannend. Wo zieht ihr Grenzen zwischen sinnvoller Selbstverteidigung und übertriebenem Paramilitärstil?
Authentizität.
Ja.
Und Anwendungsraum.
Danke. Ja.
Weil das ist ein wichtiger Punkt, dass wenn wir zum Beispiel über ICCS Pro reden, ICCS Pro ist das, was die versuchen zu sein. Ne? ICCS Pro ist der Bereich, wo es dann wirklich um militärische bzw. behördliche Fortbildung geht. Und da ist ja genau das, wird auch relevant. Da setzt man sich auch eher schon mal mit dem Thema auseinander. Ja. Okay, wir haben hier eine Waffe im Spiel und außerdem vielleicht auch so Geschichten wie, okay, ich muss die Person jetzt sichern, ich darf die nicht einfach nur wegklatschen. So, und da kommt man ganz schnell in diesen Bereich, was die ja ganz gerne versuchen zu tun, also so zu nachzuspielen. Und da ist halt der Punkt, es gibt einen Raum, in dem das seine Daseinsberechtigung hat, auf jeden Fall. Wenn ich, stell mal vor, jetzt hier irgendwie Rudi mit seiner militärpolizeilichen Geschichte, wenn du bei der Militärpolizei arbeitest, ne, du hast es nur mit Leuten zu tun, die halt irgendwie auch an der Waffe ausgebildet sind und die sollst dann festnehmen gehen. Das ist halt schon ordentlicher Job, ne, so. Ja. Und da ist halt der Punkt, wo ich sage, ja, ist auch gut, wenn man dann so einen Rudi da hinstellt, ne. Aber da ist halt genau der Bereich, wo diese ICCS Pro Geschichte auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung hat. Es wird halt immer albern, wenn ich halt überhaupt, also wie gesagt, das hatte ich schon mal gesagt, aber ich würde mich niemals irgendwo hinstellen und so tun, als ob ich qualifiziert wäre, Leute zu unterrichten, wie sie eine Fahrzeugkontrolle durchführen oder wie sie quasi einen Sicherheitsparameter festlegen. Ne? Und auch so gewisse Sachen, irgendwie so Sicherheitsarbeit oder so, habe ich auch in meiner Vergangenheit auch gemacht. Ne? Aber ich würde mich jetzt auf gar keinen Fall als Experten für diese Sachen darstellen. Auf gar keinen Fall. Und auch da hat dieses bisschen Erfahrung, was ich da irgendwie habe, auch jetzt nicht irgendwie so, das würde ich da auch nicht als Expertise ranziehen, weil die Zeit, die ich das gemacht habe, ist verhältnismäßig ereignisarm abgelaufen. Es gab selten Momente, wo man dann wirklich irgendwie mal einschreiten musste. Das war halt einfach irgendwie zufällig in dem Rahmen, in dem ich es gemacht habe, durchaus verhältnismäßig entspannt. Gibt es andere Leute, die haben auf jeden Fall mehr Scheiße erlebt in dem Kontext. So, aber ich glaube halt, es gibt trotzdem gewisse Lektionen, die du daraus absolut lernen kannst, weil ich meine, auf Papier, der Scharia ist auch irgendwo ein tactical guy, nur er hat halt auch den Pedigree dahinter, um das irgendwie liefern zu können. Und das ist genau der Unterschied. Das heißt, einmal ist, wenn du dich da hinstellst, du verkleidest dich wie einer, das ist halt peinlich, Leute. Das geht halt gar nicht. Die Leute, die das ganz gerne schon so machen, ne? Wenn Scharia manchmal mit seiner Kappe und seiner Sonnenbrille reinkommt, bin ich auch schon, das ist schon sehr amerikanisch eigentlich, ne? Da bin ich auch, da habe ich ihm auch schon mehrfach gesagt, Junge, ne, so. Jetzt haben wir letztens irgendwann, sind wir mal losgezogen und er hat halt immer diese Paramilitary-Hosen auch angehabt, ne? Sind wir mal losgegangen, haben ihm erstmal eine schöne Jeans besorgt und irgendwie schicke Oberteile, weil der ist immer so oft mit diesen coolen Sachen irgendwo reingekommen, aber halt auch in einem Kontext, wo es gar keinen Sinn ergibt. Du bist irgendwo auf einen Geburtstag eingeladen und Scharia läuft da rein, als ob er irgendwie in Israel quasi eine Verkehrskontrolle macht. Da bist du so, ey, so. Und da ist dann auch diesen Punkt, wo man auch merkt, der ist so tief in dieser Welt drin, dass es manchmal nicht auf dem Schirm hat, dass das gar nicht normal ist. Mhm. So. Das ist was anderes, wenn er sich so anzieht im Alltag, als wenn irgendjemand hier reinkommt, der dann irgendwie mal hier und da so einen Workshop besucht hat und sagt so, ja, ich glaube, ich habe mir die Camo-Hose verdient. Ich muss jetzt gucken, was das und das ist. Und ne, weiß ich jetzt nicht, muss halt echt nicht sein. Und das ist, glaube ich, genau dieser schmale Grat. In Ländern, wo ich zum Beispiel auch mehr mit Waffen arbeiten kann, weißt du, der durchschnittliche amerikanische Waffenfanatiker, der durchaus hier und da mal schießt und der auch noch trainiert. Sagen wir so, jemand, der BJJ macht und schießt, das reicht mir. So, wenn du das zusammenpackst, da ist dann Leute, die vielleicht auch aus dem zivilen Kontext kommen, die ich aber auch ernst nehmen kann, wenn sie über so einen Bereich sprechen. Aber auch da gibt es natürlich Affen. Ne? Ich meine einfach nur so, wenn das ein Lifestyle-Produkt für mich ist, ist das was anderes, als wenn ich mir das anlernen möchte, um gewisse Fähigkeiten zu besitzen. Mhm. Der Grund, warum ich das mache, ist nicht, um mich vor jemandem darstellen zu können, zu sagen so, hey, guck mal, was ich für ein cooler Ficker bin, sondern es kommt einfach daher, ich habe als Jugendlicher einfach oft genug auf die Fresse bekommen und irgendwann hast du da keinen Bock mehr drauf.
Ja.
So. Und dann ist das ein ganz anderer Unterbau, als wenn ich sage, boah, Ich glaube, meine Frau findet mich gar nicht mehr so spannend. Ich habe relativ wenig Sex in letzter Zeit. Mein Job erfüllt mich nicht. Weißt du was? Ich werde jetzt absoluter Tarnhosenkiller.
Ja, irgendwie sowas.
Genau. Das muss ja nicht sein. Und ich glaube, das ist der Unterschied.
Ich finde das auch gut. Tarnt eure Impotenz.
Ja, komm, letzte Frage noch. Und zwar, ihr habt MMA und Krav Maga gegenübergestellt. Glaubt ihr, dass MMA langfristig dominieren wird, weil es durch seine Medienpräsenz mehr Zugkraft hat? Welche Rolle spielt die mediale Darstellung und Relevanz von Kampfsportarten? Ja. Und glaubt ihr, dass die Medien weiterhin eine Rolle spielen werden, um Krav Maga wieder in die Spitze zu bringen? Wie kann man die öffentliche Warnung dafür nutzen? Also, boah, also jetzt mal im Ernst, ganz im Ernst. Also ich finde, es wird beides. MMA wird, weil es Sport ist und Sport ist immer sexier, weil es unmittelbare Vergleiche gibt. Man kann immer sagen, der ist besser als der andere. Ja, wird das immer populärer sein und beliebter. So, Krav Maga, super. Ich glaube, Krav Maga wird so lange existieren, bis die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird. Ich hatte so vor ein paar Jahren das Gefühl, dass es vielleicht Combatives werden könnte, aber diese Combatives-Typen teilweise driften mir alle zu sehr in irgendwelche Schwobler-Scheiße ab. Mit denen kann man eigentlich geschäftlich nicht wirklich ernsthaft zusammenarbeiten. Zum Teil, nicht alle, um Gottes Willen. So, das heißt also, haben wir immer noch diesen Begriff Krav Maga. So, jetzt ist zum Beispiel Wing Chun ist tot. Erwachsenentraining Wing Chun, außer Leute, die sagen, ja, ich will jetzt irgendwie, ich nenne es jetzt mal eine schlechte Kampfkunst aus China machen, dann gehe ich halt zum Wing Chun, weil ich habe gerade keinen coolen Kung-Fu-Stil in der Nähe, kann man machen. Gut. Dann macht man halt, aber zum Thema Selbstverteidigung ist das Thema Wing Chun eigentlich komplett durch. Also ich kenne keinen mehr, der sagt, ich gehe zum Wing Chun ernsthaft, um mich verteidigen zu lernen, so in einer realen Situation. Das heißt also, MMA, vielleicht wird Street-MMA der Begriff, der neue heiße Scheiß, der durchs Dorf getrieben wird, aber mir ist durchaus bewusst, man muss aber irgendeinen Begriff haben, der nicht unmittelbar in einem Kontext zum Vollkontaktsport steht für die Kunden, die früher nach Wing Chun und heute nach Krav Maga gesucht haben. Da muss es eine Unterscheidung geben, weil wenn Street MMA heißt, werden in 99% der Fälle der Menschen, die jetzt gerade unmittelbar nach Krav Maga suchen, die werden nicht nach Street MMA suchen und werden nicht zum Street MMA gehen. Das heißt, es muss also einen neuen Begriff geschaffen werden, dass man sagt, okay, das ist jetzt der neue heiße Scheiß. Er darf meines Erachtens nach auch nicht Street MMA heißen, weil dann die Normalo-Leuten, die gewaltfreien Leute, die kampfsportfreien Leute dann nicht kommen. Das heißt, es muss irgendetwas dazwischen geben. Ja, so, und Krav Maga wieder an die Spitze zu bringen, tut mir leid, im Selbstverteidigungsbereich ist es an der Spitze. Ja, man sieht ja auch, klar, die Leute suchen auch nach dem Begriff Selbstverteidigung. Ich weiß nicht, wie viele Leute dann im Rahmen ihrer Unwissenheit dann nochmal falsch abbiegen oder sagen, ja, ich wohne 50 Kilometer zu weit weg von der Krav Maga-Schule, dann gehe ich vielleicht doch zum Post-Sportverein und mache ein bisschen Judo und ein bisschen Jujutsu. Kann ja auch sein, um Gottes Willen. Aber letztendlich so von den Begriffen, vom Marketing her, ist Krav Maga an der Spitze der Selbstverteidigungssysteme. Nur es ist nicht an der Spitze, es wird MMA niemals überholen. Es ist einfach so. Weil MMA hat durch UFC, hat durch Octagon und auch so ein paar deutsche Dinger wie GMC und wie sie alle heißen, We Love MMA Veranstaltung, haben die letztendlich so einen krassen, so eine Marktpräsenz und ist einfach cool und man kann immer coole Videos posten, ja. Ich meine, wenn jetzt jede Person auf der Welt, die ich mit Krav Maga verteidige, auch direkt ein Video davon machen würde, dann wird das jede Woche zu 100 Stunden ins Netz stellen, so man jede Woche 100 Stunden MMA-Material ins Netz stellt, könnte man das vielleicht kippen. Aber solange man diese mediale Präsenz nicht hat, wird das nichts werden. Ja?
Krav Maga wird sich immer davon ernähren, dass es quasi als der Kampfstil, den Tom Cruise in den Reacher-Filmen genutzt hat, oder das, was
obwohl
quasi,
das falsch ist, aber du weißt, was du meinst.
Ich meine, so dieses Konzept. Ja. Oder also es gibt da halt diese Szene noch in, ich glaube, was der erste oder der zweite Lethal Weapon, wo dann quasi der Charakter von Mel Gibson aufzählt, was für Kampfkünste er irgendwie alle kann. Und ich glaube, wenn Krav Maga in so einem Kontext häufiger genannt wird, oder auch wenn quasi, ich meine, bei John Wick ist ja sehr stark auch Gracie Combatives irgendwie als Mittel, oder noch nicht mal unbedingt Combatives, es ist, glaube ich, noch viel mehr wirklich auch einfach Gracie BJJ gewesen. Aber wenn in so einem Rahmen wieder häufiger Krav Maga fällt, wird das auch wieder mehr Zulauf haben. Ja. Aber es sind halt getrennte Disziplinen, die haben nicht viel miteinander zu tun, außer daher, dass sich Krav Maga eigentlich im optimalen Fall auch von MMA nähren sollte. Aber zwei Probleme immer. Zum einen, ich muss nicht davon ausgehen, dass mein Gegenüber weiß, was er tut. Und zweitens, im Rahmen dessen, viele der Ballwechsel, die ich quasi im MMA habe, kann ich auf der Straße gar nicht bekommen.
Ja.
Weil ich muss kein Toehold verteidigen mit einer, das ist halt, dieses Thema gibt's halt draußen nicht.
Ja, richtig.
Also es muss rustikaler sein und dafür dann mehr Angebot in Initiierung haben. Das ist das Wichtigste beim Krav Maga.
Ja. So. Das ist der Punkt. Also deswegen, solange nicht ein neues System kommt, wo man Lieschen Müller und Max Mustermann verkaufen kann, ist es schnell, einfach, leicht erlernbar und sie können sich gegen Superman verteidigen. Bis dahin wird Krav Maga weiterhin erstmal die Spitze innehaben. Ja. So, Jan, ich wünsche dir einen wunderschönen Urlaub.
Ich bin ja schon wieder da.
Ach ja, scheiße. Ja, ihr Lieben da draußen. Dann würde ich sagen, ich bin gerade durcheinander gekommen. Dann wünsche ich euch allen auf jeden Fall viel Gesundheit, Weltfrieden. Passt auf euch auf und
bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.